Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Andreas Noller Mikrofon. Guten Morgen. Nach 2 Wochen Herbstferien startet in Frankreich heute wieder die Schule. Doch der erste Schultag steht ganz im Zeichen des Gedenkens an den von einem Islamisten enthaupteten Lehrer Samuel Paty. Wir sprechen gleich mit einer Lehrerin über die Stimmung in den Klassen. Im türkischen Erdbebengebiet schwindet die Hoffnung, noch weitere Überlebende zu finden. Unsere Reporterin berichtet aus Izmir. Und wir schauen auf die Lage im Krieg um Bergkarabach. Armenien ruft nun nach Hilfe aus Russland. In muslimischen Staaten brennt die Trikolore und in Frankreich steht das Gesundheitssystem in der Corona-Krise unter massivem Druck. Für die französische Regierung ist die politische Lage nach dem Ende der Herbstferien desolat. Das Land kommt einfach nicht zur Ruhe. Und daran dürfte sich trotz der mittlerweile geltenden weitreichenden Ausgangsbeschränkungen auch wenig ändern. Frankreich, so sagte es Premierminister Jean Castex gestern Abend zur besten Sendezeit, befinde sich im Krieg.
Un ennemi a déclaré la guerre à la France.
Ein Feind hat Frankreich den Krieg erklärt. Und dieser Feind heißt politischer und radikaler Islamismus. Er wird uns auf seinem Weg treffen. Und er versucht uns zunächst zu spalten und schließlich die nationale Gemeinschaft aufzulösen.
Premierminister Jean Castex gestern Abend im französischen Fernsehen. Dieser Krieg, er wurde mit der Enthauptung des Geschichtslehrers Samuel Paty durch einen Islamisten auch an die französischen Schulen getragen. Heute steht das Gedenken an den Pädagogen in allen französischen Schulen auf dem Stundenplan. Es gibt eine Gedenkminute und die Lehrer lesen einen Brief an die Lehrer, den der große Staatsmann Jean Jaurès vor mehr als 130 Jahren veröffentlicht hat, vor. Aus der Geschichte soll die Nation neue Kraft schöpfen. Wie groß das Bedrohungsgefühl der Lehrer in Frankreich derzeit ist, das habe ich vor der Sendung Friederike Riemer gefragt. Die Oberstufenlehrerin unterrichtet an einem großen Lycée in Montluçon in Zentralfrankreich.
Der Mord eines Lehrers, der Geschichte und Ethik unterrichtet, ist ja schon gezielt gegen die Schule als Institution und gegen uns Lehrer und unsere Vermittlung der Werte, die wir als Lehrer in Frankreich, in der Französischen Republik halt unterrichten und weiter vermitteln sollen, gerichtet. Und dadurch sind wir schon eine Zielscheibe geworden. Indirekt besteht da schon eine Bedrohung, obwohl ich mich und meine Kollegen jetzt nicht direkt bedroht fühlen, aber da ist schon sowas unangenehm ist, obwohl es jetzt nicht so als direkte Bedrohung zu bezeichnen wäre.
Wie ist denn die Stimmung im Kollegium? Sie haben sich ja sicherlich während der Ferien auch mit anderen Lehrern ausgetauscht.
Also die Reaktion gleich nach dem Attentat war heftig und es wurde gleich am nächsten Tag hier auch bei uns in der Stadt eine Demonstration organisiert zum Gedenken an unseren Kollegen und die Stimmung ist schon ziemlich morose und viele Lehrer fühlen sich halt auch bedrückt und es ist nicht einfach im Moment, weil wir einerseits dieser Gefahr eines Anschlags und auch dieser gesundheitlichen Pandemie standhalten müssen. Und das ist schon im Kollegium auch für viele nicht einfach und viele Lehrer fühlen sich auch nicht besonders geschützt und haben auch nicht unbedingt Lust, jetzt nach den Ferien wieder in die Schule zu gehen.
Jetzt steht tatsächlich der erste Schultag nach den Herbstferien an. Wie wird Ihre Schule des ermordeten Lehrers Samuel Paty gedenken?
An unserer Schule wird der Gedenktag so wie in allen Schulen in ganz Frankreich stattfinden. In Frankreich an allen Schulen von der Vorschule bis zur Sekundarstufe wird in der ersten Stunde für alle Schüler die komplette Unterrichtsstunde genutzt, um mit den Schülern zu reden, um sich mit den Schülern auszutauschen. Wir Lehrer haben ganz klare Ansagen bekommen von unserem Minister und von unseren Vorgesetzten, dass wir halt in dieser ersten Stunde mit den Schülern nochmal die Werte der Republik durchnehmen sollen, den Platz der Schule in der Republik nochmal erläutern sollen, dass wir nochmal auf diese ganz bekannten Werte eigentlich für alle, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, la laïcité, also die Trennung von Schule und Religion, Und die Meinungsfreiheit, dass wir da mit den Schülern ganz konkret nochmal eingehen sollen in der ersten Stunde.
Wie wollen Sie das genau machen in Ihrem Unterricht?
Also ich bin Deutschlehrerin und mache ja sowieso mit meinen Schülern nicht nur Deutsch, sondern auch, wir gehen auch auf viele geschichtliche, zivilisationelle und auch politische Fragen ein. Da ich unter meinen Schülern auch viele Schüler habe, die aus unterschiedlichen Religionen kommen oder aus verschiedenen Ländern kommen, denke ich mal, dass wir da schon viel diskutieren werden. Ich werde einfach die Schüler Fragen stellen lassen und ganz offen versuchen, darauf einzugehen, dass einfach eine Diskussion zustande kommt, ohne die Schüler zu beeinflussen. Also, dass wir uns austauschen und unseren Gefühlen und vielleicht Ängsten freien Lauf lassen. Und dann wird im Ethikunterricht, also die Kollegen aus dem Ethikunterricht, also Geschichte und Ethik ist bei uns zusammen, die sollen dann nochmal ganz präzise und besonders das Thema Meinungsfreiheit behandeln.
Vor 5 Jahren beim Gedenken an die Opfer des Charlie Hebdo-Anschlags protestierten zahlreiche muslimische Schüler in ganz Frankreich gegen das gemeinsame Gedenken in der Schule. Sie konnten sich mit den Opfern ganz offensichtlich nicht identifizieren. Gehen Sie davon aus, dass es jetzt bei diesem Gedenken noch einmal ähnliche Probleme geben wird, auch bei Ihnen an der Schule?
Bei uns in unserer Schule hatten wir 2015 keine Probleme. Wir haben mit unseren fast 1800 Schülern die kollektive Schweigeminute außerhalb der Schule gemacht und das wurde wirklich sehr gut eingehalten, obwohl wir viele muslimische Schüler haben und generell sehr viele verschiedene Religionen bei uns vertreten sind, denke ich, dass es in unserer Stadt oder vielleicht an unserer Schule, also ich denke, das wird gut laufen und dass sich die Schüler daran halten. Ich hoffe es auch.
Sie haben davon gesprochen, dass Sie viele muslimische Schülerinnen und Schüler bei sich im Unterricht haben an der Schule. Ist das von der Politik beklagte Vordringen des Islamismus bei Ihnen auch zu spüren? Merken Sie das im Alltag?
Zum Glück nicht. Und diese Mischung von Religion ist eigentlich auch, was mich betrifft, das ist schon was Positives, weil wir das im Unterricht auch nutzen können, um den Schülern halt Werte zu zeigen. Und wir haben seitdem zwar auch die Sicherheitsvorschriften verstärkt, seit 2015, seit dem Anschlag auf Charlie Hebdo, dass zum Beispiel die Schuleingänge viel stärker kontrolliert werden. Aber in der Schule an sich und im Unterricht hatten wir keine Probleme deswegen. Und ich finde, das ist eigentlich mehr eine Chance, dass so viele verschiedene Nationalitäten bei uns zusammenkommen.
Könnten Sie sich das denn selbst vorstellen, genauso wie der Geschichtslehrer, dass Samuel Paty das gemacht hat, Mohammed-Karikaturen im Unterricht zu zeigen und das entsprechend auch visuell zu thematisieren?
Also die Frage ist ja, wenn es direkt im Lehrplan steht, wenn wir das machen müssten, dann wäre das schon was anderes. Aber wir haben ja eine große Freiheit als Lehrer, was wir mit unseren Schülern machen. Ich persönlich schneide religiöse Fragen so direkt nicht an und bin jetzt damit auch nicht so konfrontiert, dass ich mir die Frage stellen muss, zeige ich jetzt meinen Schülern die Karikaturen oder nicht. Im Geschichtsunterricht ist es vielleicht was anderes, aber wir müssen das auch nicht machen. Ich kann mir vorstellen, dass viele Kollegen das nicht mehr machen wollen, wenn sie es eigentlich machen müssten. Ich persönlich muss es nicht machen und denke, werde das auch nicht machen. Aber wir diskutieren darüber und alle Themen sind möglich mit meinen Schülern, dass wir die anschneiden und ich würde mir nicht verbieten lassen, irgendwas zu machen, wozu ich Lust habe, weil ich denke, dass es für die Entwicklung der Schüler einfach wichtig ist.
Sagt die Oberstufenlehrerin Friederike Riemer, die Französin mit deutschen Wurzeln, unterrichtet seit vielen Jahren an einem Lycée im zentralfranzösischen Montluçon. Maximal 72 Stunden, sagen Experten, haben die Rettungskräfte in der Regel Zeit, um nach Erdbeben Überlebende aus Trümmern zu bergen. Danach sinkt die Hoffnung rapide. Diese Frist läuft nach dem schweren Erdbeben vom Freitag in der Ägäis langsam ab. Betroffen von den Verwüstungen von Erdbeben und Tsunami sind Griechenland und die Türkei. Besonders schwer hat es aber die türkische Millionenmetropole Izmir getroffen. Karin Sens hat die Rettungsarbeiten dort beobachtet.
Mavi tollt über einen eingezäunten Sportplatz in Izmir. Der schwarze Labrador hat Pause. Er ist einer der Spürhunde, die gleich um die Ecke bei einem eingestürzten Haus zum Einsatz kommen. Mavi ist 5 Jahre alt und folgt seinem Frauchen aufs Wort, bellt nicht. Nur wenn er in den Trümmern etwas wittert, wie am Freitagnachmittag kurz nach dem Erdbeben. Tatsächlich wird später dort ein Überlebender gefunden. Ebru ist Mavis Hundeführerin. Ich sehe da Kleidung von Kindern, ihre Bücher, alles ist durcheinander. Ich bete ständig, sage, Herrgott, bitte hilf, dass es noch Überlebende gibt. Denn da, wo wir arbeiten, werden noch Kinder vermutet. Den ersten Stock hat man noch nicht erreicht. Da waren Kinder in einer Zahnarztpraxis. Einige Menschen kriegen die Krise, was ja nachvollziehbar ist. Da sind so viele Gefühle im Spiel. Ich versuche einfach zu helfen. Hoffentlich finden wir noch Überlebende. Ich bin ganz durcheinander. Mavi sitzt ganz brav neben ihr und schaut aufmerksam auf, als wüsste der Labrador, wovon sein Frauchen erzählt. Ein paar Meter die Straße runter sitzt Neschla mit ihren Kindern, Eltern und Tanten vor einem Zelt auf einer Decke. Hier haben sie die Nacht verbracht. Ihr Haus steht zwar noch, aber zurück kann sie nicht. Früher oder später werden wir heim müssen, aber erst, wenn ich nicht mehr so viel Angst habe. Ich bin psychisch im Moment so angeschlagen, dass ich mich nicht mal vor das Haus traue. Es war einfach so schlimm. Ab und zu geht sie vor zu dem eingestürzten Gebäude, erzählt die 32-Jährige. Gestern haben wir da auch gewartet. Und als wir gehört haben, wie die Helfer geklatscht haben, haben wir uns richtig gefreut. Mein kleiner Neffe ist da auch noch verschüttet. Hoffentlich werden sie alle lebend gerettet. Dafür beten wir. Gestern wurde, ich glaube, ein Mann rausgeholt. Wir haben uns gefreut und wieder gehofft. Danach haben sie eine Frau tot gefunden und die Hoffnung war wieder dahin. Das ist ständig so ein Auf und Ab. Am Samstag war Präsident Erdogan in Izmir. Neschla hätte ihn gern gesehen, aber sie ist nicht durchgekommen. Sie ist so dankbar um all die Hilfe. Man kümmert sich gut um uns. Ich danke unserem Staat. Gott schütze ihn. Es fehlt uns an nichts. Wir haben zum Beispiel Decken bekommen und Windeln für die Kleinen. Überall sind Helfer. Ach, es ist so schlimm. Erst Corona und jetzt auch noch das Erdbeben. Einer, der auch einfach hilft, ist Sadik Öztürk. Der 72-Jährige hat zwei kleine, einfache Hotels in Izmir. Er sitzt in seinem winzigen Büro gleich neben dem Eingang. Zusammen mit Kollegen hat er eine Solidaritätsaktion gestartet. Die, die ihr Dach über dem Kopf verloren haben, dürfen erstmal bei ihnen wohnen. Sie kriegen auch Frühstück, wenn sie wollen. Aber wir verlangen da nichts dafür. Wir wollen nur was Gutes tun, für Gott, sonst nichts. Im Moment haben wir 42 Leute aufgenommen. Und sollten noch mal so viele kommen, würden wir sie auch noch aufnehmen. Wer auch immer obdachlos ist, kann kommen und in unseren Hotels übernachten. Auch Ebru, die Hundeführerin, hat Erdbebenerfahrung. Sie war vor 25 Jahren selbst verschüttet und gefunden worden. Das hat sie zu ihrem freiwilligen Einsatz jetzt in Izmir motiviert. Ich bin zum ersten Mal als Helferin auf ein eingestürztes Gebäude gestiegen, vorher nur als Erdbebenüberlebende. Ich habe keine Angst gehabt. 25 Jahre lang habe ich das Bedürfnis gespürt, zu helfen. Deshalb bin ich gerade glücklich, helfen zu dürfen. Gott sei Dank. Mavi, ihr schwarzer Labrador, darf sich noch ein bisschen ausruhen bis zum nächsten Einsatz. Die Chancen, dass er nochmal anschlägt und Verschüttete im Trümmerhaufen wittert, sinken allerdings Stunde um Stunde.
Mehr als 80 Todesopfer sind nach dem Erdbeben und Tsunami vom Freitag bislang zu beklagen. Karin Senz über die Rettungsarbeiten in der türkischen Millionenmetropole Izmir. Sie sprechen weiter über eine Verhandlungslösung, doch die Kämpfe zwischen Armenien und Aserbaidschan um das umstrittene Bergkarabach gingen auch am Wochenende weiter. Mehr als 1200 Menschen sollen getötet worden sein, seit der Konflikt vor gut einem Monat neu entflammt ist. Die Hintergründe des Streits allerdings, sie sind deutlich älter. Schon während des Zerfalls der Sowjetunion hatte das mehrheitlich von Armeniern besiedelte Bergkarabach einseitig seine Unabhängigkeit von Aserbaidschan erklärt. Thomas Franke beobachtet diesen Konflikt schon seit vielen Jahren. Mit ihm bin ich jetzt in Tiflis verbunden. Herr Franke, was können Sie uns über die aktuelle Lage in dem Krisengebiet sagen?
Ja, soweit man überhaupt gesicherte Informationen aus dem Kriegsgebiet bekommt, denn das ganze Gebiet ist für ausländische Medien gesperrt und es gibt eigentlich keine objektiven Beobachter in der Region zurzeit. Gemeldet wurden heute Nacht Kämpfe rund um Karabach und Bombardements aus Shushi, beziehungsweise die Aserbaidschaner nennen die Stadt Shusha, und aus Stepanakert. Shushi und Stepanakert sind im Zentrum von Karabach. Shushi ist symbolisch und strategisch wichtig, weil man von dort, das ist etwas erhöht, die Hauptstadt kontrollieren kann. Ich würde gerne kurz über die Verluste reden. Sie sprachen an, 1200 Soldaten seien getötet worden. Das sind mit Sicherheit ein bisschen mehr mittlerweile. Aserbaidschan meldet nicht, aber Armenien hat gemeldet, dass mehr als 1100 armenische Soldaten bisher gestorben sind. Mehrheitlich junge Männer, die nach dem Jahr 2000 geboren wurden. Es gibt noch ein paar Zahlen über zivile Opfer aus Armenien. Das sind 45 tote Zivilisten, von denen da die Rede ist. 141 Verwundete und mehr als 13.000 Häuser und Wohnungen sind wohl in Karabach zerstört worden. Bei knapp 150.000 Einwohnern in Nagorno-Karabach ist das eine ganze Menge. Dann noch eine Menge von Fahrzeugen und Infrastruktur, die zerschossen wurden.
Am Wochenende hat sich die armenische Regierung an Moskau mit der Bitte um Beistand gewendet. Ist damit eine weitere Eskalation programmiert aus Ihrer Sicht?
Das muss man sehen, aber dieser Konflikt steht auf der Kippe, ein geopolitischer Konflikt zu werden. Und wir können ja mal mit Russland anfangen. Also Russland macht gute Geschäfte mit Aserbaidschan und mit Armenien sowieso, mit Öl und Waffen mit Aserbaidschan und war eigentlich ganz glücklich über diesen Status quo der Südkaukasus geschwächt und dann ist der Einfluss aus Russland ja immer ein bisschen größer. Dann kommt dazu, Russland ist in einem Bündnissystem mit Armenien. Das heißt, bei einem Angriff auf armenisches Territorium wäre Russland verpflichtet zu verteidigen. Russland unterhält auch einen großen Stützpunkt in Armenien und hat in der letzten Woche Truppen in Richtung Grenze verlegt. Und Außenminister Lavrov hat dann auch am Wochenende verlauten lassen, dass jeder erforderliche Beistand, wenn der Konflikt auf Armenien übergreift, von Russland geleistet werde, nicht aber auf das Gebiet von Bergkarabach, das sich ja für selbstständig erklärt hat und völkerrechtlich nicht zu Armenien gehört. Der aserbaidschanische Präsident Aliyev hat sich dazu geäußert und gesagt, es gebe keine Grundlage, Russland um Hilfe zu bitten. Die Aseris operieren auf ihrem Territorium, was völkerrechtlich richtig ist. Und es gebe keine Pläne, den Konflikt auf armenisches Gebiet auszuweiten.
Jetzt haben wir über Russland gesprochen. Welche Rolle spielt ansonsten die internationale Gemeinschaft? Spielen die Europäer in diesem Konflikt? Frankreichs Präsident Macron hatte sich ja zu Beginn um Vermittlung bemüht.
Ja, das sieht eher traurig aus mit der Vermittlung, sowohl der EU, aber auch international. Also Frankreich ist Teil dieser Minsk-Gruppe, die die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa OSZE mal eingerichtet hat und die bisher relativ erfolglos war in den letzten 25 Jahren. Und da ist Frankreich neben Russland und den USA und Armenien, Aserbaidschan auch Mitglied. Es gab ja letzte Woche schon Verhandlungen in Genf und da ist vereinbart worden, immerhin, da waren nicht nur die Vertreter der Minsk-Gruppe, sondern auch die beiden Außenminister. Und die haben offensichtlich auch richtig miteinander geredet und nicht nur in unterschiedlichen Räumen gesessen. Und da ist eigentlich vereinbart worden, keine zivilen Ziele anzugreifen. Nun haben wir gehört, dass gestern zivile Ziele bombardiert wurden und es ist sehr wahrscheinlich, dass sich keiner an diese Vereinbarung halten wird. Dann ist da über Peacekeeper, Friedenstruppen gesprochen worden. Die USA haben da die Skandinavier vorgeschlagen. Aus Regierungskreisen der Armenier ist dann zu hören gewesen, dass das schwierig umsetzbar sei. Und Premierminister Pashinyan möchte eigentlich Russland stärker in diesen Konflikt reinziehen und regt deshalb russische Peacekeeper an.
Kurz gefragt, läuft dann alles auf eine militärische Lösung hinaus, wenn die diplomatischen Bemühungen bislang so wenig fruchten?
Darauf läuft es leider hinaus. Gestern war der türkische Außenminister Mevlut Çavuşoğlu in Baku und Präsident Aliyev hat anschließend der staatlichen Nachrichtenagentur gesagt, dass sie zwar eine Verhandlungslösung wollen, in der alle armenischen Soldaten sich zurückziehen aus den besetzten Gebieten um Nagorno-Karabach und aus Nagorno-Karabach selbst. Achtung, Zitat, andernfalls werden wir mit allen Mitteln unsere territoriale Integrität wiederherstellen und dabei bis zum Ende gehen. Und davon redet Aliyev schon länger. Also die Bevölkerung in Aserbaidschan ist auch vom Fernsehen, von der Propaganda total aufgepeitscht. Aserbaidschan muss es eigentlich gewinnen. Und da können wir sehen, dass ein Ende des Krieges so bald nicht in Sicht ist oder eine Verhandlungslösung, leider.
Einschätzungen waren das von Thomas Franke. Der Journalist beobachtet seit Jahren den Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan um Bergkarabach. Besten Dank für diese Einschätzung. Am Mikrofon bis hierhin war Andreas Noll. Kommen Sie gut durch den Tag.